Ja, und zwar?
Mein Bote, mein Bote, Malachi. Und das ist ziemlich alles, was wir über Malachi wissen. Dieser Name und alles in der Natur. Manche sagen sogar vielleicht, was ist der kein Name, der ist nur ein Titel gewesen. Wir finden in Malachi 2, Vers 7, da heißt es, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Eventuell war Malachi ein Priester. Oder er rügt hier die Priester und sagt, ihr sollt ein Bote des Herrn sein. Jetzt hat er aber mich geschickt, um euch zurechtzuweisen. Aber wie gesagt, wir finden hier bei den meisten Propheten, findet sich hier noch irgendwie Sohn von oder sowas. Aber hier findet sich nur diesen Namen. Und dennoch ist es durchaus auch gute Gründe, dass man einfach annehmen kann, dass das ein Name war. Der gleichzeitig aber verstanden hat, dass es auch, dass dieser Name sich bewahrheitet, dass er im Auftrag Gottes sprechen soll, dass er eine Botschaft hat. Nämlich mit seinem Buch hat Malachi eine Botschaft. Es war nicht eine Botschaft, die von ihm selbst kommt, sondern eine Botschaft Gottes. Was sie aber auch relativ gut bestimmen können, ist die Zeit, in der er aufgetreten ist. Auch wenn es hier nicht irgendwie direkt einen Königsname vorkommt, also das heißt hier nicht irgendwie zur Zeit von König so und so. Ein wichtiger Hinweis ist in Malachi 1, Vers 8. Da heißt es, bring es doch deinem Statthalter, der Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, also in Form einer Anklage, so wie ihr Gott behandelt, die wird noch nicht mal euren Statthalter befragen. Und das Statthalter ist aber ein besonderer Amtsbegriff der ersten, der persischen Zeit. Die Perser, die danach den Babyloniern aufgekommen sind, die hatten Statthalter eingesetzt. Nehemia war so einer der Statthalter oder Italien. Der Babel. Nehemia war ein Statthalter. Und so weiß man sozusagen, dass auf jeden Fall diese Zeit, in der einige der Juden zurückkehren konnten nach Jerusalem. Wir erinnern uns, häufiger mal erwähnt, das Reich Juda wurde aufgrund ihrer Sünden und ihrer Gottlosigkeit von Gott in die Hand der Babylonier gegeben, wurde erobert, gefangen genommen, ein großer Teil wurde Ziel gebracht nach Babylon und Jerusalem, der Tempel wurde 86 vor Christus zerstört. Und ein kleiner Überrest der Juden, sie kehrten dann aber 539 unter der Herrschaft der Perser aus der Gefangenschaft zurück, mit Hilfe der Perser auch die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Das geschah vor allem während der Zeit der Propheten Haggai und Zacharia. Der Tempel an der Verbindung 16 bis 516 vor Christus wieder auf. Dann dauerte es noch mal etwa 16 Jahre, dann kommt Esra nach Jerusalem auf. Und aus dem Persischen Reich. Er kommt nach Jerusalem zurück und er kriegt den wahren Gottesdienst auf. Er führt wieder zurück zum Wort des Herrn, zum Gesetz. Und dann 13 Jahre nach Esra kommt auch Nehemia, der baut die Mauer wieder auf. Malachi, er weiß dann wahrscheinlich etwa zur Zeit, was wir nicht finden, ist, dass seine Hauptprobleme genannt werden, die wir auch im Buch Nehemia finden. Heirat mit fremden Frauen, Vernachlässigung des Zehnten, Unachtsamkeit gegenüber dem Sabbat, verkommene Priesterschaft, sozialer Missstand. Dinge, die auch bei Nehemia ein besonderes Gewicht hatten, das findet sich nun auch hier. Und so kann man also sagen, Malachi war wird wahrscheinlich so in der Mitte des 5. Jahrhunderts, 30 etwa, 40 vor Christus. Und wie gesagt, er ist der letzte Prophet des Alten Testaments. Also er ist zusammen mit Jeremia, auch der letzte zeitlich, Gottes an das Volk. Das ist sehr bezeichnend, denn wir finden hier sozusagen die letzten Aussprüche Gottes vor dem Neuen Testament des Evangeliums. Diese Verknüpfung ist in unserem Weg, der heute den Evangelium eingeht. Was nun im Buch Malachi ja, weiter zu sehen ist, Hintergrund, der Tempel wurde wieder aufgebaut, es wurde irgendwie ein Gottesdienst wieder aufgerichtet und so weiter. Und dennoch, es gab eine Atmosphäre der Enttäuschung. Es gab schon am Anfang, als der Tempel nicht gebaut wurde, aber jetzt auch, nachdem der Tempel schon einige Jahrzehnte wieder steht, steht der Tempel schon wieder, aber diese Enttäuschung, es ist nicht diese große Herrlichkeit, die wir uns vorgestellt haben, diese völlige Wiederherstellung und irgendwie wieder so ein Reich, das autonom ist, so wie zur Zeit von David oder Salomo, wo man irgendwie so dieses ganz andere Selbstbewusstsein hat, sondern es war irgendwie alles noch so in Schwachheit. Niedrigkeiten, das Leben war schwer. Diese Dinge, die liefen nicht in diesem Glanz, den sie erwartet haben. Und deswegen war es eine Zeit von Betrübnis und manchen geplatzten Hoffnungen, aber auch eine Zeit eines Aktivismus. Irgendwo liegt zwar noch so ein gewisser Gottesdienst bestehen, aber so kehrt die Leute immer weiter ab, innerlich. Es gab nicht mehr den völligen Götzendienst, die es auf großen Teilen vor den Exilen gab. Ja, wo wirklich fremde Götzen angebetet wurden und irgendwelche Baalssäulen da aufgestellt wurden. Es war jetzt nicht so sehr dieses rein äußerliche Götzendienst, aber eine schleichende geistliche Leichtigkeit. Glaube ist einfach nicht mehr so wichtig. Es gibt einfach andere Prioritäten. Gott ist zwar irgendwie da, aber für das Leben nicht so ganz entscheidend. Und es entwickelt sich auch so eine etwas aufgeklärte Konfrontation, eine Auflehnung gegen des Volkes, gegen Gott, gegen die Propheten und gegen die Botschaft. Also eine Art Widerspruch. Bringen Argumente vor, sie überlegen und denken also, dass mit dem Glauben, dass nicht halt alles gedacht wird, nicht alles dieses gleiche Maß haben. Eine geistige Laufheit. Ein bisschen eine streiterische, etwas rebellische Einstellung. Mehr und mehr folgen auf, das sehen wir hier im Problem wahrnehmen. Und so passt es auch ins Buch. Dieses Buch hat eine beeindruckende Struktur. Wenn ihr das gelesen habt, ist es euch aufgefallen. Der ganze Aufbau des Buches ist wie ein Streitgespräch. Es ist wie so eine Diskussion. Und diese einzelnen Teile die gehen immer damit, dass Gott etwas sagt. Und dann reagieren die Menschen. Behaupten irgendwie das Gegenteil oder stellen das in Frage, was Gott sagt. Das kann direkt ein Zitat sein, aber vielleicht das, was die Haltung des Volkes ausdrückt. Und dann erklärt und begründet Gott, warum er das nun gesagt hat und warum dieser Widerspruch des Volkes diese Haltung erklärt hat. Und das finden wir sechsmal. Also sechs Streitgespräche, wenn man so will, die alle mit so einer Aussage, einer Gegenreaktion und dann einer Erklärung stattfinden. Ich dachte immer, jemand, das ist wie ein Katechismus für Zeiten des Zweifels und der Enttäuschung. Wir kennen das ja von dem Katechismus, immer eine Frage und eine Antwort mit Belegstellen dazu. So ist im Grunde auch das Buch einer Lehre, es ist wie so ein Katechismus, wo etwas in Frage und Antwort dargestellt. Nun kommen wir zur Gliederung. Diese sechs Streitgespräche, wir können sie in zwei Hauptteile aufteilen. Das erste ist Aufdecken der Gesetzlosigkeit. Vers 1 bis 2, Vers 16. Und der zweite Hauptteil ist dann das Aufdecken des Unglaubens, von 2, Vers 17 bis 3, Vers 21. Ein dritter Teil, ganz kurz, das am Ende aufdecken, wie es weitergeht, Vers 3, Vers 22 bis Vers 24. Und wir englische Bibeln haben noch ein viertes Kapitel, ein bisschen kapiert, darüber. 3, Vers 19, in der deutschen Bibel geht es, in der englischen Bibel, in der englischen Erzählung mit 4, Vers 1 an. Aber hier gibt es hier mal an der deutschen Erzählung auf Vers 19, da war verloren. Also die ersten drei Streitgespräche finden wir im ersten Titel Aufdecken der Gesetzlosigkeit. Das erste ist, das Thema der Liebe. Hier heißt es in Vers 2, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Die Aussage, ich habe euch geliebt. Dann kommt diese Gegenreaktion der Menschen, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Also wir stellen die Liebe Gottes in Frage und sie reagieren dagegen. Und dann heißt es, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Habe seine Berge zum Ödland gemacht. Also, Gott gibt diese Behauptung, ich habe euch geliebt, das Volk sagt, wir erinnern uns nicht, woran hast du geliebt? Und er erklärt geschichtlich, dass er Jakob, der Vater, der Volksvater, Patriarch sozusagen, der 12 Stämme, er hat Jakob geliebt und Esau. Er hat Jakob erwählt als sein Bundesvolk und nicht Esau. Und in dem Kontext merkt man, Gott sagt hier, Jakob war auch Flüchtlinger. Jakob war nicht so viel besser als Esau. Aber es ist ein Bundesvolk. Gott stellt sich zu Jakob, er hat ihn erwählt und um durch ihn das Heil zu bringen. Und man sieht das hier in der Geschichte, das Nachkommen Esaus, die Edomiter, wurden gerichtet und zerstört. Aber hier, die Nachkommen Jakobs, hat Gott wieder hergestellt. Sie mussten auch bestraft werden für ihre Sünden. Aber Gott stellt sich in Liebe zu ihnen und stellt sie wieder her. Er gibt sie nicht auf. Er hat sie geliebt, weil er sich in einem Bund mit ihnen verbündet hat. Und es hat etwas mit der Gesetzlosigkeit. Denn wir wissen, das Gesetz, das Gott gegeben hat, soll Liebe. Gott hat sein Volk geliebt und das Volk soll in Liebe darauf antworten. Darum ist die Erfüllung des Gesetzes, Gott zu ihnen. Hierin, das sagt, sie erkennen überhaupt nicht, dass Gott es gut mit ihnen meint und dass das, was Gott ihnen aufgibt, etwas ist, was dieses Bundesverhältnis, diese Liebe stärken soll. Ich würde sagen, noch, woran hast du uns? Dinge sind doch so gelaufen, wie wir es nicht gewünscht haben. Menschen, die kümmern sich nicht. Gott ist sehen gar nicht, dass sie einen Scheu dieses Handeln und dann auch ihre eigene Verpflichtung und das Bundesverhältnis, dass da, wo Gott ihnen so großer Liebe begegnet, dass auch sie ihm Treue und Liebe dient. Das zweite Streitgespräch betrifft das Opfer. Hier sagt Gott also, ein Sohn, er ehrt den Vater und ein Knecht ehrt seinen Herrn. Das ist gängige Praxis, so jeder weiß, wo sollte es sein. Und dann sagt er, ihr Priester, aber ihr verachtet meinen Namen. Also gerade die doch ganz selbstverständlich vergehen soll, verachten seinen Namen. Und dann wieder die Antwort des Volkes, haben wir deinen Namen verachtet? Und Gott wird aus. Ihr lasst einfach zu, dass es krank ist, unreine Speisen und kranke Tiere einfach als Opfer angenommen werden von den Priestern. Das Volk dann einfach mit irgendwelchen krüppeligen Zeug da kommen und die Priester sagen, ja, das ist Gott das Beste, die Wege darf nicht an. Der Priester ist zum Leben, zum Frieden dienen soll. 2. Vers 4 heißt es: So werdet ihr erkennen, dass ich das Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden und ich gab ihm. Er war furcht, er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und unrecht an den Lippen seinen Lippen. Im Frieden und Gerater lebt er mit dir. Brachte er zur Umkehr von Schuld. Gott hat dieses Priestertum eingesetzt
und auch diese Opferbestimmungen gegeben, die wir im Gesetz Mose finden. Wir lesen ja gerade durch 3. Mose in der vorlaufenden Schriftlesung am Morgen. Und um etwas darzustellen, wie heilig Gott ist. Und es soll dienen zum Frieden und zum Leben. Es soll dienen, dass die Menschen ihre Sünde erkennen und umkehren. Und was machen die hier? Sie machen das zunichte. Sie machen ihren eigenen Auftrag zunichte, indem sie einfach so tun, als würde es vor Gott nichts bedeuten. Und sie mehren gerade nicht die Sündenerkenntnis und dergleichen. Und so heißt es, die Priester, sie haben den Bund Levis gebrochen. Und als drittes Streitgespräch finden wir in Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Das zweite war Kapitel 1, Vers 6 bis 2, Vers 9. Und jetzt hier das dritte, das geht um Ehebruch. Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Und hier sagt Gott, dass das Heiligtum entweiht wird. Weil die Männer des Volkes, sie scheiden sich von ihren Frauen, um irgendwelche götzendienerische Frauen zu heiraten. Um irgendwelche Frauen zu heiraten, von denen das Gesetz Gottes es verboten hat. Sie heiraten Frauen, deren aus Völkern, die einen anderen Gott anbeten. Und das ist etwas, was Gott zutiefst hasst. Und er sagte, da bringt es auch nichts, dass ihr mit Weinen und mit Stöhnen und alles vor mich beim Opfer bringt. Ja? Gott achtet nicht mehr auf eure Opfer. Und dann die Antwort, weswegen? Weswegen? Und Gottes Antwort ist, wegen eurer Treulosigkeit. Und das ist interessant hier. Hier geht es nicht primär darum, dass sie den äußeren Gottesdienst verlassen haben und sozusagen diesen Bund mit Gott, dass sie Gottesdienst feiern, dass sie opfern und so weiter. Sie kommen sogar mit Weinen und so weiter vor den Opfern, aber sie haben den Bund mit ihrer eigenen Frau gebrochen. Und jetzt hört einmal, was hier in 2 Vers 14 steht. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und was erstrebt es eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen, so hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Gott nimmt es sehr, sehr ernst. Nicht nur den Bund zwischen Mensch und Gott, sondern auch den Bund zwischen Mensch und Mensch. Hier, er ist Zeuge gewesen vor dem Ehebund. Und die Tatsache, dass hier einfach die Männer ihre Frauen verlassen haben, sich haben scheiden lassen, damit sie irgendeine andere Frau heiraten können, darum sagt Gott, achte ich nicht mehr auf eure Opfer. Es ist Gesetzlosigkeit, die Gott hier aufdeckt. Und dann finden wir aber auch das Aufdecken des Unglaubens in den folgenden drei Streitgesprächen. Einmal geht es um Gerechtigkeit, Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 5. Hier beginnt es mit dieser Aussage, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Und die Antwort, womit ermüden wir ihn? Und Gott sagt, ihr nennt das Böse gut. Und sagt, all das Böse, ach Gott wird es schon annehmen. Es ist gut in den Augen Gottes. Wo ist der Gott des Gerichts? Das heißt, sie glauben nicht, dass Gott gerecht ist. Und sie glauben nicht, dass Gott das Böse strafen wird. Und damit sagt Gott, ihr ermüdet mich mit euren Worten. Plagt mich damit. Gott wird die falsche Moral im Gottesdienst, also gerade der Leviten und der Priester, da wo sie ungläubig handeln, er wird es richten, aber auch das Privatleben wird er richten, indem er selbst kommen wird, wie er hier ankündigt. Er wird kommen und er wird all die Sünden aufdecken und er wird sie richten, obwohl sie sagen, Gott, wo ist der Gott des Gerichts? Ja, also diese Gleichgültigkeit, ach komm, das wird schon alles nicht so schlimm sein. Gott handelt schon nicht, Gott greift schon nicht ein. Hier geht es darum, dass dieser Unglaube aufgedeckt wird. Und dann finden wir das auch im nächsten Streitgespräch, Kapitel 3, Vers 6 bis 12. Hier geht es um den Zehnten, hier geht es um die Abgaben. Kehrt um, sagt Gott. Und die Antwort, worin sollen wir umkehren? Und hier gibt es so ein doppeltes Hin und Her. Ihr beraubt mich. Und die sagen, womit haben wir dich beraubt? Und dann führt er aus und erklärt, im Zehnten. Also diesen rechtmäßigen Abgaben für den Tempel. Und die Leute haben gesagt, ach komm, Geld, das können wir uns irgendwie auch sparen, das ist doch irgendwie eh alles nicht mehr so prunkvoll, nicht mehr so besonders. Wir können mit unserem Geld etwas Besseres anfangen. Und Gott sagt, wisst ihr, das ist Unglaube. Ihr beraubt mich. Glaubt ihr denn nicht, dass ich euch segnen kann, wenn ihr das, was ihr erhaltet, auch mit einbringt, für den Gottesdienst? Glaubt ihr denn nicht, dass ich die Fenster des Himmels öffnen kann und euch segnen kann über alles Maß? Was für ein Unglaube, dass ihr denkt, ihr hättet mehr Gewinn, wenn ihr das Geld einfach bei euch horten könnt und Gott bestehlen könnt. Und dann denkt ihr noch, ihr hättet ein schönes und gutes Leben. Er sagt, kehrt um zu mir und ich werde mich zu euch umkehren. Es wird sich lohnen, an Gott zu glauben. Und das letzte Streitgespräch, es geht darum, um den Wert, Gott zu dienen. Kapitel 3, Vers 13 bis 21. Hier geht es wieder mit dieser Aussage, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Und die Reaktion, was bereden wir denn gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Habt ihr das schon mal gehört? Ach, der christliche Glaube, Gott zu dienen, ach, das bringt doch alles nichts. Das ist doch wertlos. Komm, warum machen wir uns denn so einen Stress? Gott sagt, das ist anmaßend, was ihr da sagt. Das ist beleidigend, wie ihr euch hier erhebt und meint, es würde nichts bringen. Es wäre vergeblich, mir zu dienen. Und wie macht sich das deutlich? Die Frechen, die werden glücklich gepriesen. Oh, guck mal hier, die so auf ihren eigenen Gewinn aus sind, die einfach mal lügen können, die einfach frech sind, betrügen können, die werden als Vorbilder gesehen. Oh, schaut mal, was die geleistet haben. Die werden glücklich beschrieben. Die handeln gottlos und haben trotzdem solch einen Fortschritt. Sie kommen voran. Und Gott sieht das. Und er sagt, das seht ihr und ihr fallt drauf rein. Ihr seht das und ihr stimmt mit ein und sagt, oh ja, das sind unsere Vorbilder. Die sind glücklich, denen geht's gut. Und Gott antwortet mit einer interessanten Schau, einen Blick ein bisschen ins Verborgene hinein. Da ist nämlich eine kleine Schar von Gottesfürchtigen, die uns hier vorgestellt wird, Kapitel 3, Vers 16, und an die wird Gott sich erinnern. Und ihr Dienst wird sich lohnen. Ich lese mal ab Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Wunderbare Zeilen. Da gibt es so ein paar, eine kleine Gruppe, und die fürchten Gott. Und Gott sieht das. Neben all denen, die da sagen, oh, besser, man dient Gott gar nicht. Wir suchen uns die Frechen im Lande, die Gottlosen, das sind unsere Vorbilder. Und da ist dann diese kleine Gruppe. Und die fürchtet Gott und die reden miteinander über Gott und über sein Wirken. Und Gott sagt, seht ihr, ich höre auf sie und ich merke auf und ich bereite ein Buch der Erinnerung. Und es wird ein Tag kommen, da wird man sehen, oh, es besteht ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. In dieser Zeit ist es manchmal so verwischt, dass man es nicht sehen kann. Aber Gott bereitet diesen Tag vor, an dem es glasklar sein wird. Es besteht ein Unterschied und es wird sich lohnen, Gott zu dienen. Und all die Frechheit und all die Gottlosigkeit, die wird vergeblich sein. Auf die lange Sicht. Ja, die Gerechten, sie werden sich freuen, heißt es hier. Aber die Gottlosen werden vernichtet werden am Tag des Herrn. Und dann endet das Buch mit einem Aufdecken, wie es weitergeht. Die Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Hier heißt es, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen gegeben habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Zum einen ist es dieser Aufruf zum Gedächtnis an das Gesetz Mose. So wie die ersten drei Streitgespräche hier, wo es um das Gesetz ging, um den Gehorsam. Und ein Stück weit ist es wie eine Erinnerung, wie ein Rückblick auf das ganze Alte Testament. Achtet auf das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Und all die Ausführungen und auch die geschichtlichen Hinweise, die daraus entstanden sind. Achtet darauf. Tut nicht so, als wenn das keine Bedeutung hätte. Aber dann auch Aufruf zur Beachtung auf das, was kommt. Hier ein Aufruf zum Glauben, nicht nur dem Glauben, dass Gott sich geoffenbart hat, auch durch sein Wort, durch das Gesetz, sondern auch dieser Glaube, dass es hier noch nicht zu Ende ist. Und das ist bemerkenswert. Wir hatten, Jonathan und ich, wir hatten mit dem Annas ein sehr interessantes Gespräch. Gerade darin, Maleachi, hier endet das Alte Testament, ein Kommentator sagte, nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Komma. Es ist noch nicht zu Ende. Es weist auf etwas hin, was noch kommen soll. Ein Aufruf, schaut auf das, was gekommen ist, was Gott geoffenbart hat, aber seht, es kommt noch mehr. Es wird noch mal ein Prophet aufkommen, der Prophet Elia, den ich senden werde, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und Gott verheißt eine Umkehr. Hier wird das Bild von Vätern und Söhnen gebraucht. Vielleicht auch gerade hier in Maleachi 2 nennt Gott sich selbst als einen Vater, der doch vom Sohn geehrt werden soll. Hier eine Versöhnung wieder zwischen Gott, dem himmlischen Vater, und seinen Kindern. Aber oftmals darf sich das auch ausdrücken in einer Versöhnung zwischen irdischen Vätern und ihren Söhnen, wo sie merken, wir haben nicht nur eine natürliche Bande, sondern auch eine geistliche Verbindung. Und so finden wir hier ein Aufdecken, wie es weitergeht. Gott ist hier noch nicht am Ende. Es gibt noch viele Verheißungen, die darauf hindeuten, was noch kommt. Und so finden wir hier etwas vom Wesen Gottes. Wir haben gesagt, im Grunde Maleachi, er korrigiert Missverständnisse oder falsche Verständnisse über Gott, die auch wir so leicht hier im Leben haben. Wir erfahren Hindernisse, wir erfahren Probleme, wir erfahren Leid, wir erfahren Krankheit. Und plötzlich kommen diese Gedanken in unseren Kopf, oh, warum lässt Gott das zu? Und was ist das für ein Gott, der mir hier nicht hilft? Und dergleichen. Hier in Maleachi, sie zweifeln Gottes Liebe an. Liebt Gott uns wirklich? Wenn es uns nicht so gut geht, wie wir uns das wünschten, wenn unsere großen Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt werden, ist das wirklich ein Gott der Liebe? Und sie verstehen nicht die Heiligkeit Gottes. Reicht es nicht, wenn wir einfach irgendwas opfern? Wieso muss es denn ein makelloses Lamm sein? Warum müssen wir denn auf diese Ordnungen achten? Hat Gott denn da irgendwas davon? Sie verstehen nicht, worauf es ankommt. Und wie Gott auch ihr Herz anschaut. Und die Treue in der Ehe, hat das irgendwas mit Gott zu tun? Die Verbindung der Ehe? Und Maleachi macht deutlich, Gott ist ein Gott der Treue, der Bundestreue. Und er ist ein Zeuge. Und all diese menschlichen Verbindungen, sie sollen doch hinweisen auf die Bundestreue Gottes, so wie wir es auch heute Morgen schon behandelt haben. Und sie vergessen, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, zweifeln daran, dass Gott auch den Gottesdienst belohnen wird, da, wo wir etwas geben, wo wir etwas spenden, dass es uns nicht zum Schaden sein wird, sondern Gott die Macht hat, auch zu segnen. Und ja, zweifeln an all den Verheißungen, an all dieser Zukunftsperspektive, der Ewigkeitsperspektive, die Gott gibt. Es ist nicht umsonst, Gott zu dienen. Es besteht ein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und die ihm nicht dienen. Ein paar Dinge davon möchte ich noch ein bisschen näher betonen. Zum einen, Gott ist persönlich. In 47 der 55 Verse in Maleachi spricht Gott in der Ich-Form. Das ist bemerkenswert. Gott spricht direkt, wieder und wieder, sagt er, ich. Und er spricht zu seinem Volk in 47 der 55 Verse. Er hört und erkennt die Gedanken der Menschen. Er ergreift diese Haltung, diese Herzenshaltung der Menschen, ergreift sie auf und widerlegt sie und erklärt sie und begründet. Ja, es ist wie diese Katechismusform. Gott kennt dich und dein Herz und er kennt die Gedanken in deinem Herzen. Und er spricht durch sein Wort auch in deine Situation hinein. Gott ist ein persönlicher Gott. Er kümmert sich darum. Er wünscht Beziehung. Er wünscht eine Beziehung der Liebe. Und in Malachi 3, Vers 7 heißt es, kehr um zu mir und ich werde zu euch umkehren. Übrigens ein Zitat aus Sacharja. In Sacharja 1, Vers 3 heißt es genau das Gleiche. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde zu euch umkehren. Und auch hier, kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Also er betont hier das, was auch die Propheten vor ihm, Sacharja, fast 100 Jahre vor ihm, prophezeit hat. Und was dann auch im Neuen Testament wiederholt wird, in Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Gott ist ein persönlicher Gott. Ein persönlicher Gott, zu dem wir ganz persönlich umkehren müssen und wo wir erfahren werden, er wird sich zu uns wenden. Er naht sich uns, da wo wir ihm im Glauben begegnen. Und ja, er ist ein Gott der Liebe. Und diese Liebe, sie zeigt sich in der Bibel vor allem durch seine Bundesliebe. Wir erfahren hier von unterschiedlichen Bünden, dem Bund mit Levi, den Bund mit den Vätern, das kann entweder mit Abraham oder den Erzvätern gemeint sein, oder auch dem Bund am Sinai, den Ehebund, der vor Gott gilt, den Ehebund zwischen Mann und Frau, wo Gott ein Zeuge davon ist. Und in Kapitel 3, Vers 1 spricht er auch von dem Boten oder den Engel des Bundes. Also auch Gott, wenn er zu den Menschen spricht, wenn er sich offenbart, dann ist es hier in einem Bundesverhältnis. Da, wo er zu seinem Bundesvolk spricht. Und hier drückt sich die Liebe aus. In dieser liebevollen Treue. Er ist der, der liebt. Er ist der, der erlöst. Er ist der, der schützt, weil er sich verbunden hat mit seinem Volk. Das sagt er, ich habe Jakob erwählt und Esau gehasst. Es ist kein Gnadenbund mit Esau. Aber mit Jakob. Und nicht, weil du besser bist, Jakob, sondern weil ich dich liebe, weil ich dich erwählt habe in einem Bund der Liebe. Und darum richtet er auch die Feinde, die Gottlosen. Und darum hasst er Untreue und Bundesbruch, weil es so sehr gegen sein Wesen ist, weil er ein Gott der Liebe ist. Ja, durchaus praktisch, wie Gott hier sagt, ich hasse Scheidung. Da, wo einfach wegen irgendeiner schöneren oder besseren oder verlockenderen Frau die Ehe gebrochen wird, geschieden wird, oh, Gott hasst es, weil es ein Angriff gegen die Liebe ist. Und er erfüllt den Bund der Gnade in Christus. Gott ist ein Gott der Liebe und das zeigt sich gerade darin, dass er festhält an seinem Bund und dass er diesen Bund der Gnade trotz all der Schuld und der Sünde und des Bruches der Menschen immer wieder bekräftigt und letztendlich auch in Christus völlig erfüllt. Dann finden wir aber auch, und das muss miteinander einhergehen, er ist der Gott des Gerichts. Ich lese nochmal Malachi 2, Vers 17. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Ja, diese läppische Aussage, ach, wo ist denn der Gottesgerichtskomm? Der straft auch nicht. Ich kann so sündig umgehen, wie ich will, und ich habe Erfolg. Gott ist kein Gottesgerichts. Und Maleachi, er korrigiert diese Haltung und sagt, oh ja doch, Gott ist ein Gottesgerichts. Er wird das Böse nicht gutheißen, auch wenn es manchmal so scheint, als würde er es nicht gleich bestrafen. Wir sollen nicht daraus schlussfolgern, es wäre Gott egal. Oder er würde das nicht sehen. Und wir finden hier in Kapitel 3, Vers 5 eine Liste von Sünden und auch im ganzen Buch eine ganze Anreihung von Sünden, wo Gott einfach sagt, ich sehe das. Zauberei, Ehebruch, Lügen, Unterdrückung der Armen, gottlose Ehen, Raub an dem, was Gott gebührt, an Abgaben und an Opfern, gleichgültiger Gottesdienst, geheuchelter Gottesdienst, das Opfern von Krankem und Unreinen. Gott sieht das alles und er bewertet es als Sünde und er wird es richten. Ja, der Gott des Gerichts ist da und er sieht. Und zuletzt, dieser Gott, sowohl der Liebe als auch des Gerichts, dieser persönliche Gott, er ist nicht nur der Gott Israels, sondern der Gott der Nationen. Wir finden hier schon gleich im ersten Kapitel einen ganz herausragenden Vers, Vers 11, Maleachi 1, Vers 11. Er spricht davon, dass er keinen Gefallen hat an diesen falschen Opferdiensten, da wo einfach irgendwas auf den Altar gesetzt wird, was Gott nicht gefällt. Und dann spricht Gott im Grunde davon, ja, sie würden das noch nicht mal ihren Statthaltern vorlegen und so weiter. Und nun spricht er von seiner Größe, von seiner Würde, die er hat. Und zwar, indem er ein Stück weit etwas von der Zukunft offenbart. Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen und an allen Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für ihn und seine Speise kann verächtlich behandelt werden. Und man denkt, was meint das denn? In der Zeit gab es doch nicht diese weltweite Mission. Aber es ist dieser Hinweis, das, was heute stattfindet, dass wir uns hier in kleinen alten Städten zum Gottesdienst versammeln können und Gottesdienst feiern können, das ist das, was Gott hier meint. Ich bin groß unter den Nationen. Gott schaut schon voraus und sagt, ich bin der Gott der ganzen Welt und ich werde es dahin bringen, dass auf der ganzen Erde, unter allen Nationen, ein Gottesdienst stattfinden wird, der Gott gefällt. Wo reine und gute Opfer dargebracht werden, nicht in Heuchelei und in einer falschen Äußerlichkeit, sondern von Herzen, im Glauben. Gott ist der Gott aller Nationen. Und auch in Vers 14 am Ende heißt es, denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Nun, es ist ein wunderbarer Hinweis, was wir dann in Christus erfüllt finden, dass dieses Evangelium der persönlichen Bundesliebe Gottes hinausgeht in alle Nationen, in die ganze Welt. Und überall wird er gefürchtet und wird er angebetet, so wie es ihm gefällt. Da, wo seine Gemeinde zusammenkommt, die Gemeinde Christi, und in der Kraft des Heiligen Geistes ein Opfer bringt, das wohlgefällig ist vor ihm. Nun, wir finden auch Hinweise auf den Messias. Christus ist der Gott, der da kommt. Wir lesen Kapitel 3, die ersten drei Verse. Hier geht es gerade um diese Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Ja? Und die Antwort ist, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass die Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde euch ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und so weiter. Zum einen finden wir hier, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und das ist das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Er sagt, Gott kommt und ich bin gesandt, um den Weg zu bereiten, um den Weg gerade zu machen. Und dann heißt es hier, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Also Gott sagt, ich selbst werde zu meinem Tempel kommen. Und der Engel des Bundes. Nun hier ist die Übersetzung ein bisschen missverständlich. Engel und Bote ist das gleiche Wort. Also es ist genau das gleiche Wort, wie es hier heißt, ich sende meinen Boten und er wird den Weg bereiten. Und dann hier der Engel des Bundes ist besser zu übersetzen mit Bote des Bundes. Der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Nun, wer ist es, für den Johannes der Täufer den Weg bereitet hat? Und wer ist der Bote des Bundes, der in den Tempel Gottes gekommen ist, hier auf Erden? Nun, das lesen wir von Jesus in den Evangelien. Wie er kommt, um den Tempel zu besichtigen, den Tempeldienst, und wie er die Tische und die Bänke umschmeißt und den Tempel reinigt und er richtet einen falschen Gottesdienst, aber er reinigt auch eine neue Priesterschaft. Die, die in Christus sind, sie sind ein heiliges Priestertum. Er reinigt die Priesterschaft, das, was im alten Bund die Söhne Levis waren, so macht er jeden Christen zu einem Priester und rüstet ihn aus, ein gutes Opfer zu bringen, damit an allen Orten ein Opfer gebracht wird, unter allen Nationen, das vor Gott wohlgefällig ist und sein Name geehrt wird. Und dann finden wir auch in Kapitel 3, Vers 20, eine schöne Bezeichnung. Wir haben heute schon am Anfang am Lied daran erinnert. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Christus, das haben die frühen Christen schon früh erkannt, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Heilung ist unter seinen Strahlen, unter seinen Flügeln. Er ist es, der uns aufleuchtet. Johannes 1 heißt es, dass er das Licht der Menschen ist. Und in Lukas 1, und das ist interessant, denn viele sehen hier auch einen mehr oder weniger direkten Hinweis oder Bezug. In Lukas 1, Vers 78, hier spricht Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, spricht er prophetisch durch den Geist Gottes. Und hier heißt es, ich lese mal ab Vers 76, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Kommt uns das bekannt vor? Also er spricht hier von seinem Sohn Johannes dem Täufer. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seinen Weg bereiten, genauso was Maleachi prophezeit hat. um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Erbarmung unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Also so wie die Sonne aufgeht, so ist hier dieser Aufgang aus der Höhe, der aufleuchtet. Und Johannes der Täufer, er soll auf diesen Aufgang aus der Höhe, auf diese Sonne aufmerksam machen, ihm vorhergehen. Und wir finden dann in Lukas weiter recht deutlich beschrieben, Christus ist dieser Aufgang aus der Höhe. Christus ist Gott, der Mensch geworden ist. Gott, der in diese Welt gekommen ist, dass er die Gnade, die Heilung bringt und dann aber auch das Gericht. Bei Maleachi ist es noch sehr, sehr eng verbunden. Die Freude der Gerechten und das Zertreten der Gottlosen in den Staub. Und wir wissen auch, das wird Christus tun, wenn er wiederkommt. Noch ein paar Besonderheiten. Wie gesagt, Maleachi ist das letzte Buch der Bibel, der letzte Prophet. Und etwa 430 Jahre lang gab es danach keine Offenbarung Gottes mehr. Stellt euch das mal vor. 430 Jahre lang nach Maleachi kein Ausspruch Gottes, kein Prophet, der mehr aufgetreten ist. Niemand, der sagen konnte, so spricht der Herr. Und dieses Buch, es verurteilt diese Gleichgültigkeit und diese Lauheit der Priester. Und nun das erste Mal, dass Gott wieder spricht durch einen Menschen, ist durch einen Priester. 430 Jahre später mit dem Namen Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Und dieser Johannes der Täufer, er ist die Erfüllung von dem, was Maleachi angekündigt hat. Das, was Maleachi prophezeit hat, das erfüllt sich in Johannes dem Täufer, der zeigen kann auf Jesus und sagt, hier, das ist das Lamm, das der Welt Sünde hinfortträgt. So haben wir einen wunderbaren Bogen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Genau da, wo das Alte Testament aufhört, da beginnt das Neue Testament. Und sagt, hier geht es weiter. Hier ist genau dieser Anschluss. Nun, diese Stelle von dem Elia, der kommen wird, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Nun, das hat auch die Jünger durchaus beschäftigt. In Matthäus 17, der Berg der Verklärung, gibt es diese interessante Stelle, dass Jesus mit drei seiner Jünger auf diesen Berg geht. Und wer erscheint ihnen? Alexander? Mose und Elia. Und fällt euch was auf? Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose und ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Also diese beiden Repräsentanten auch für Gesetz und die Propheten, sie finden sich hier auf diesem Berg der Verklärung zu Rechten und zu Linken von Jesus wieder. Und dann heißt es hier, und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Ja, also sie sehen hier Elia neben Mose und sie denken, ach ja, da gab es doch so diese Prophezeiung und die Schriftgelehrten, die sprechen immer davon, nee, Jesus kann nicht der Messias sein, erstmal muss der Elia kommen. Und dann sagen sie, ach ja, jetzt wo wir das sehen, wie ist das jetzt eigentlich? Die Schriftgelehrten sagen immer, bevor der Tag des Herrn kommt. Und hier heißt es in Matthäus 17, Vers 11, er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen vor ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Tatsächlich, Johannes der Täufer ist die Erfüllung von Maleachi 3. Er ist die Erfüllung von diesem Elia. Nun, in Johannes 1 sagt er, wird er gefragt, bist du der Elia? Und er sagt, nein, ich bin es nicht. Es gab diese Vorstellung, dass, weil Elia ja nicht gestorben ist, sondern direkt in den Himmel aufgefahren ist, dass er sozusagen leibhaftig reinkarniert irgendwie wieder hier auf Erden kommt. Und Johannes der Täufer konnte sagen, nee, ich bin nicht Elia in dem Sinne. Aber er ist das, worauf Maleachi 3 hinweist. Elia, und es gibt beeindruckende Ähnlichkeiten, selbst von der Kleidung und so weiter, die gezogen werden. Er ist der Elia, der diesen Weg des Herrn bereiten soll, auch wenn er nicht sozusagen der Elia, der entrückt ist, ist, der wieder kommt, obwohl wir das hier bei dem Berg der Verklärung sehen. Ja? Da ist er sozusagen auch irgendwie ein Stück weit erschienen, aber das, worauf Maleachi hinweist, ist Johannes der Täufer, der den Weg bereitet, der zur Umkehr führt, der das Volk wieder ausrichtet auf die Liebe Gottes und so den Dienst von Maleachi fortführt, bevor Christus, der Gott leibhaftig, kommt. Und von dem Johannes dem Täufer lesen wir auch in Lukas 1, Vers 17, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, aber bevor Jesus wiederkommt, das war irgendwie so eine Vorerfüllung, bevor Jesus wiederkommt, kommt irgendwie nochmal der richtige Elia oder nochmal irgendwie eine andere Gestalt von Elia. Die Bibel ist relativ deutlich und Jesus ist relativ deutlich zu sagen, nee, Johannes der Täufer, er ist die Erfüllung. Christus ist Gott, der gekommen ist und er hat Gnade gebracht und Umkehr und er wird wiederkommen, um zu richten, als der Gott des Gerichts. So ist nun das Buch Maleachi ein Katechismus und ein Stück weit eine Warnung gegen eine Gleichgültigkeit und gegen ein falsches Verständnis davon, wer Gott ist und wie er handelt. Und es ruft uns auf in diesen wunderbaren Worten, es lohnt sich, Gott zu dienen. Gott hat ein Buch der Erinnerung. Und auch da, wo wir vielleicht manchmal niedergedrückt sind, niedergeschlagen sind, am Zweifeln sind, die Situationen schwierig sind für uns, dürfen uns erinnern, es ist ein Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten. Gott achtet auf die, die ihn fürchten und die sich versammeln, um über seinen Namen zu sprechen. Und in der Offenbarung sehen wir, wie Gott Bücher aufschlägt. Ja, er erinnert sich. Und es gibt ein Buch des Lebens, in dem die geschrieben stehen, die ihn auch in Zeiten der Gleichgültigkeit, der religiösen Lauheit gefürchtet haben, gedient haben und geehrt haben mit ihrem ganzen Leben. Möge der Herr uns auch dazu helfen. Amen. Gibt es Fragen? Ja. Vor allem ist es ein Bild. Vor allem ist es ein Bild. Es soll bedeuten, Gott vergisst nicht die, die ihn ehren. Die Situation ist die, dass die Leute sagen, ja, da gibt es die ganzen Frechen, die gottlos handeln und es scheint, sie kommen durch damit. Und die, die sich bemühen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, denen geht es schlecht. Und das, was Maleachi sagt, ich glaube nicht so sehr, dass es jetzt genau darauf ankommt, wie ist dieses Buch zu identifizieren, sondern es kommt darauf an, Gott führt Buch, wenn man so will. Ja? Er hört und achtet. Hier heißt es, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und wir können also sagen, das, was Gott hört, das merkt er sich, so als würde er es in ein Buch schreiben. Nun, wir sind uns einig, Gott hat es nicht nötig, ein Buch zu schreiben. Ja? Aber ich glaube, es ist ein Bild dafür zu bestätigen, hier ist etwas fix, hier ist etwas aufgeschrieben, hier ist etwas, was feststeht. Und es ist uns eine Hilfe zu wissen, nichts, was im Herrn getan ist, ist vergeblich. Es ist so, als würde jemand genau Buch führen. Und wir wissen dürfen, selbst wenn es bei niemandem bemerkt wird, selbst wenn alle uns auslachen, Gott hört und merkt, er hat ein Buch der Erinnerung. Ja, ich glaube, viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, mit Gewissheit, auch wenn es sicherlich manche interessante Argumente oder Vergleiche gibt, die man ziehen kann und die vielleicht auch irgendwie auferbauend sind. Aber aus meiner Sicht gibt es jetzt nicht zu, kann man nicht zu absolute Aussagen jetzt darüber machen. Dafür haben wir zu wenig Informationen. Okay. Sehr gute Frage. Also ich wiederhole es vielleicht nochmal. Hier heißt es, dass diejenigen, die ihren eigenen Frauen so untreu sind, dass Gott nicht auf ihr Gebet oder auf ihre Opfer hören wird, nicht achten wird. Und dann in 1. Petrus 3 finden wir, dass die Ehemänner angewiesen werden, mit Einsicht bei ihren Frauen zu wohnen als im schwächeren Gefäß, weil sie Miterben der Gnade Gottes sind. Und das sollen sie tun, damit ihre Gebete nicht verhindert werden. Also hier finden wir, meine Antwort wäre die, hier greift das gleiche Prinzip. Und zwar, dass die Ehe ein Hinweis sein soll auf das Bundesverhältnis zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde. Und wenn jemand die Verantwortung in der eigenen Ehe gering achtet, dann reagiert Gott darauf. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, ich habe irgendwie versäumt, meiner Frau die Aufmerksamkeit zu geben, die sie jetzt gerade an diesem Tag braucht oder sowas. Wir sollten jetzt nicht meinen, jetzt habe ich das erkannt, deswegen habe ich alles, was ich gebetet habe, hat Gott nicht gehört, ich muss es nochmal wiederholen oder sowas. Ja? Wir sollten da hier nicht töricht sein. Das Prinzip ist das, dass da, wo wir unsere persönlichen Verantwortungen in der Ehe und der Familie nicht wahrnehmen oder das für gering achten, was Gott eigentlich als Bild gegeben hat für seine Bundestreue, dass Gott deutlich macht, hier, das hat auch eine Auswirkung auf das Verhältnis zwischen Gott und dir. Passt im Grunde ziemlich gut zu dem Thema heute Morgen auch. Ja? Es besteht eine Verbindung, eine Verknüpfung zwischen unserem Verhältnis zu unseren Ehepartnern und unserem Verhältnis zu unserem Gott. Und das ist ganz bewusst so. Gott hat es so geschenkt und gegeben als Hilfe. Ja? Wir sollen daraus lernen. Aber was ein Unterschied, den man machen kann, ist hier, hier geht es sogar um Scheidung und um Gesetzesbruch in dem Sinne, sie wollten dann Frauen heiraten, die die Götzendienerinnen waren. Ja? Also hier hat sich eine Sünde auf die andere gehäuft. Und sie dachten nun, was war ihr Stöhnen und ihr Weinen? Ja, sie wollten Segen von Gott haben, obwohl sie in offener Sünde lebten. Und hier ist ein gewisser Unterschied zu der Stelle in 1. Petrus 3. Ja? In 1. Petrus 3 ist es ein Aufruf, nimmt das ernst, seht hier diese geistlichen Belange. Und in Maleachi 2 ist es dieses Leben in offener Sünde, wo Gott sagt, also denkt nicht, dass ich euch segnen werde, wenn ihr einfach in offener Sünde lebt. Ja, das gilt auch im Neuen Testament sicherlich, aber in 1. Petrus 3 ist es ein anderer Schwerpunkt, wenn ich sagen will. Aber trotzdem bleibt dieses Prinzip erhalten, die Art und Weise, wie wir im privaten Leben, auch gerade mit unserer Ehefrau oder die Frau mit ihrem Ehemann, wie sie umgehen, es hat eine Auswirkung auf unser Verhältnis zum Herrn. Und darum ist das auch so klar, dieses Gebot, dass Christen im Herrn heiraten sollen. Ja. Gut, gute Frage, vielen Dank und dann einen schönen Abend. Gottes Segen euch.
Weil, wobei man ja auch irgendwie so ein Ding hat. Aber.